Gartenhelden, ein Weser-Kurier-Podcast.
Wenn die Insekten verschwinden, wird alles um uns herum zusammenbrechen. Ein Zitat von Dave Goldson, einem englischen Biologen und Naturschützer. Das Insektensterben ist in vollem Gange. Als Einzelner fühlt man sich hilflos. Kann man da überhaupt noch etwas tun? Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weser-Kurier-Podcasts Gartenhelden. Mein Name ist Manuela Karnis, ich bin Redakteurin beim Weser-Kurier. Das Zitat des englischen Biologen Dave Goldson klingt dramatisch, aber die Lage der Insekten ist auch dramatisch. Die Krefelder Studie von 2017 hat eindrücklich gezeigt, dass die Biomasse an Fluginsekten massiv eingebrochen ist. In 27 Jahren ist die Biomasse laut Studie um 75% zurückgegangen. Forschende haben das in Naturschutzgebieten in Nordwestdeutschland nachgewiesen. Dieser Verlust wurde in der Fachwelt als Trend über alle untersuchten Standorte hinweg erkannt. Weitere jährliche Studien bestätigen das Insektensterben. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Einfluss hat das zum Beispiel auf die Vogelwelt. Vögel sind auf Insekten als Nahrung während der Brutzeit angewiesen. Von 291 Brutvögeln in Deutschland steht laut Naturschützern fast jede zweite Art auf der roten Liste und ist damit gefährdet. Die Gründe für das Insektensterben sind vielfältig. Der Einsatz von Pestiziden, intensive Landwirtschaft, zu viele versiegelte Flächen, also keine offenen Landschaften mehr, der Rückgang heimischer Pflanzen und natürlich die Klimakrise. Doch wer nun denkt, was soll ich als Einzelne schon dagegen ausrichten? Dem möchte ich mit dieser Folge und dem Podcast allgemein entgegnen. Es ist vielleicht nicht viel, aber auch im Kleinen können wir Großes bewirken. Wie das geht, das erklären Ihnen meine Gesprächspartner in dieser Folge. Ich bin heute im BUND Insektengarten am Weserwehr. Ich sitze hier mit Thies Lohse, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Stadtnatur und mit Doris Hoffmann, sie ist Lehrerin und ehrenamtlich hier tätig. Und Gärtnerin. Ich freue mich, dass ihr hier seid.
Moin, ja schön, dass du uns besuchst hier.
Ja, hallo.
Ich stelle meinen Interviewpartnern ganz gerne vorab eine spontane Frage und zwar, was ist eure Lieblingspflanze?
Meine Lieblingspflanze?
Also ich habe ein Faible für Rosen, das sind nicht unbedingt meine Lieblingspflanzen, aber ich glaube, das sind zumindest mit denen ich mich im Moment am besten auskenne. Und zwar speziell alte Rosensorten, also die besonders gut duften, aber auch die einfach blühenden, die immer so noch sehr natürlich aussehen.
Die ungefüllten auch?
Ja, genau.
Schön.
Ja.
Bei mir ist es tatsächlich überhaupt nicht ökologisch oder sonst wie begründet, sondern also ich finde Farn total schön. Der hat jetzt hier im Insektengarten gar nicht so viel zu suchen, aber das ist so, ich glaube, die erste Pflanze, die ich als Kind irgendwie gesehen habe und erkannt habe, die gab es bei uns ganz viel im Garten. Und da habe ich irgendwie eher so eine sentimentale Verbindung zu, als so eine wertvolle ökologische. Und hier im Insektengarten bin ich, glaube ich, bei der Königskerze.
Bei der Königskerze.
Genau, weil die haben wir irgendwo mal angesiedelt, ganz woanders, und die verbreitet sich so ein bisschen und also macht sich richtig toll hier. Und ist einfach schön anzuschauen.
Ja, prima. Ja, Rosen, Königskerze fahren, da ist so eine Menge dabei.
Ich kann vielleicht noch dazu sagen, ich habe einen Kleingarten hier in Bremen und da sind eben ganz, ganz viele Rosen, aber tatsächlich, wenn Thies jetzt hier sagt, Königskerze, ich mag, glaube ich, alle Pflanzen, die hier natürlich vorkommen. Also die irgendwie hier auch einen ökologischen Nutzen haben. Ich finde, es gibt eigentlich keine Pflanze, die nicht schön ist. Es sind eigentlich alle toll. Also Bäume sind toll und Gehölze und Stauden und Blütenpflanzen, Einjährige sind irgendwie alle eigentlich schön.
Ja.
Deswegen habe ich da auch gar nicht so einen Liebling.
Schöne Idee auf jeden Fall. Ja, dann würde ich euch mal bitten, ihr betreut hier den Insektengarten am Weserwehr. Wann hat es angefangen und was macht ihr hier genau?
Willst du? Ja, kann ich gerne anfangen zu. Also der Insektengarten ist 2021 im November eröffnet worden. Und davor war das schon eine lange Planungsphase irgendwie mit Konzipierung und Überlegungen, wo kann man eigentlich eine Fläche aufmachen, die irgendwie zugänglich ist für Leute, wo Menschen sich eben eigentlich Ideen abholen können dafür, was kann man mal im eigenen Garten für Insekten tun. Und da ist es eben hier die Fläche am Weserwehr geworden. Und das heißt, den Garten gibt es seit 2 Jahren ungefähr. Und wir machen hier irgendwie einerseits, es ist so eine kleine ökologische Oase für Insekten und alles, was Insekten frisst. Und andererseits finden hier natürlich Führungen und Veranstaltungen statt und man kann einfach vorbeikommen. Das heißt, es ist irgendwie für Insekten und Menschen ein Garten zum Lernen und mal vorbeischauen. So.
Bisschen erholen auch.
Genau, ja.
Ja, das Tolle, was ich finde eben auch, das ist hier eine Fläche, die ist uns von der SWB zur Verfügung gestellt worden, gratis, weil die damit auch nichts anzufangen wussten. Und dann BUND war auf der Suche nach einer Fläche. Und das finde ich ganz toll, weil das ist hier so eine Fläche, wo ganz viel Durchgangsverkehr ist. Die Leute, die irgendwie raus an die neue Weser, Richtung Weser fahren, die fahren hier vorbei und gucken mal. Da ist das Paulaners, wo die Leute, glaube ich, einfach während des Essens irgendwie hier drauf gucken und sich vielleicht interessieren.
Gerade genau. Im Sommer wahrscheinlich.
Genau, ne? Also das sind schon viele Leute, die hier einfach auch mal durchschlendern. Und ich habe tatsächlich bei meiner letzten Führung war eine Frau, die sagte, boah, das ist hier schon so ein bisschen wie mein persönlicher Garten. Die hat das hier richtig im Blick und sammelt auch mal Müll, wenn sie hier durchgeht. Und das sind natürlich alles Dinge, das ist super wichtig, dass Menschen sagen, Mensch, das gefällt mir hier so gut, dass ich mich selber ein bisschen kümmere. Das finde ich wichtig. Und genau, dass das hier einfach eine Fläche ist, die einerseits natürlich einen ökologischen Nutzen hat für Insekten, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen einfach ein Beispiel sein soll für alle Menschen, die sich interessieren, die einen Balkon haben, die einen Garten haben, egal ob Kleingarten oder einen Hausgarten, die Lust haben, was für Insekten zu machen. Die können hier gucken, welche Strukturen, welche Pflanzen bieten sich an, was ist insektenfreundlich, wie kann ich meinen Garten gestalten. Und das muss gar nicht alles sein, das reicht, wenn das so einzelne Elemente sind. Die also Baumstämme, die einfach irgendwo rumliegen, Totholz, Steine sind total wichtig, damit die Tiere sich draufsetzen, aufwärmen können. Oder für Tiere im Schatten, die sich da abkühlen wollen. Oder eben hier das Sandarium. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Strukturen in so einem Garten, die man ganz einfach im eigenen Garten auch machen kann.
Genau, und das sind so Beispiele, was man auch machen kann, weil man kann sich das immer schlecht vorstellen, man liest es in einer Zeitung oder
genau,
in einem Buch.
Ja.
Ne, was ist ein Sandarium? Was ist denn ein Sandarium? Fangen wir doch damit an.
Genau, also ein Sandarium, wir sitzen jetzt gerade hier direkt davor, das heißt, wir haben jetzt einen guten Blick drauf. Das ist eigentlich so eine Fläche, die eine offene Sandfläche darstellt und es ist so, dass gerade für Wildbienen, also so 2/3 aller Wildbienenarten, nisten eigentlich im Boden so und brauchen eben solche Flächen. Es ist eigentlich eine Nistfläche und das klingt erstmal, okay, Sandarium ist vielleicht einfach ein Sandkasten, also einfach eine Sandfläche.
Klingt ein bisschen so, genau.
Es ist aber ein bisschen mehr als das. Also es geht eigentlich darum, dass das ein Sand ist, der auch für den Nestbau geeignet ist. Da geht es darum, dass der nicht gewaschen ist. Wenn man so Sandkastensand hat, ist der immer sehr clean und fein und rein, eher so Nordseesand irgendwie. Und dass der einen gewissen Lehmanteil hat. Das bedeutet, dass der eine Festigkeit mit sich bringt, die eben fest genug ist, dass da, wenn sich da Insekten reingraben, die Gänge auch stehen bleiben, dass es nicht immer alles wieder zusammenfällt direkt, aber nicht so fest, dass man da gar nicht mehr reinkommt. Und das ist eben über den Lehmanteil.
Und wichtig ist, dass die Sandkörner nicht rund sind. Also Meeressand ist in der Regel rund, ne? Das kollert immer hin und her. Und das ist einfach viereckiger Sandkörnchen, die eben auch dadurch noch stabiler sind. Und so ein Sand, kann man vielleicht mal Werbung machen, gibt es zum Beispiel bei Siedenburg. Die haben einfach eine Fläche, wo dieser optimale Bienensand ist. Und da haben wir den auch her. Also das ist, muss mindestens einen halben Meter tief sein. Ich denke, der ist wahrscheinlich ein bisschen tiefer.
Ja, ich glaube, das sind 60 bis 80 Zentimeter.
Und man sagt mindestens einen Quadratmeter. Also ich in meinem Garten habe einen Quadratmeter maximal. So viel Platz habe ich ja gar nicht. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, 4 Quadratmeter, schätze ich mal ungefähr. Ne? Das muss man eben nicht so groß machen, aber toll ist es, wenn es groß ist. Und dann können eben besonders viele Insekten da einfach ihre Gänge, Wildbienen ihre Gänge machen.
Genau, das Problem in den meisten Gärten ist ja, wir haben keine offenen Flächen mehr, weil viele Leute ganz gerne einfach alles zu haben. Ist ja auch logisch, ist ja auch ein bisschen hübscher zum Anschauen. Oder man möchte unerwünschte Beikräuter unterdrücken und pflanzt alles dicht. Und dann haben wir wahrscheinlich auch einfach nicht den geeigneten Boden. Deswegen braucht man eben diesen Sand, weil der normale Gartenboden sich wahrscheinlich nicht eher unbedingt so eignet.
Also es würde sogar auch gehen, aber man schafft es nicht so leicht, Erde freizuhalten. Also da ist man im Grunde ständig am Rupfen. Es würde auch funktionieren, wenn es nicht ganz krümelig sandig ist, wenn man also lehmigen Boden hat, wenn man sagt, okay, ich habe hier eine Fläche nur Erde. Aber das freizuhalten, dass da nichts wächst, das ist viel schwieriger als hier bei dem Sand.
Das heißt, da siedelt sich doch auch was an.
Ja, aber dann geht man einmal mit einer Schuffel drüber und dann ist es wieder weg. Ja.
Es ist einfacher zu managen auf jeden Fall. Ja.
Okay.
Und es ist auch so, also dieser Sandboden, das klingt irgendwie so also na, was ganz Neuem irgendwie so, aber eigentlich ist das ein Habitat, was es früher auch viel mehr gab. Also Bremen ist ja auch in Teilen auf einer Sanddüne gebaut eigentlich. Das heißt, es ist auch so ein Habitat, was es ganz viel gab und jetzt ganz wenig nur noch. Und damit kann man eben sozusagen auch die Sachen, die es eigentlich hier schon ganz lange gibt und die Insekten, die es hier schon ganz lange gibt, also heimische Insektenarten, auch ganz gut fördern, weil es eben was ist, was hier eigentlich auch hingehört im bremischen Raum. So.
Ja, und ich sehe, ihr habt natürlich Pflanzen drum gepflanzt und wir haben hier auch Strukturen in Form von Totholz mit Löchern drin. Warum?
Also dieser Zaun hier ist eigentlich aus praktischen Gründen, weil nämlich die Kinder immer gedacht haben, das ist eine Sandgrube und da gebuddelt haben. Deswegen haben wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist einmal ein Totholzzaun, aber auch eine Absperrung. Mhm. Und die Pflanzen sind tatsächlich nicht gepflanzt, die haben sich von selber angesiedelt, ja, okay. Macht aber nichts. Dahin ist ja zum Beispiel so eine Königskerze, genau. Die wandert hier durch den Garten. Also Totholz ist deswegen super, weil einerseits brauchen einige Tiere das eben, um da auch reinzugehen. Also es gibt ja auch Wildbienen, die Löcher bohren in Holz.
Genau.
Und aber andererseits brauchen einige Insekten einfach auch diese Fasern, die Holzfasern, um die Gänge auszukleiden. Mhm. Wespen zum Beispiel machen da ja ihre Bauten draus. Also genau, die raspeln das, ja. Ne, das Holz ab. Totholz ist allgemein für ganz, ganz viele verschiedene Tierarten ganz, ganz wichtig.
Mhm. Genau. Ja, also, ich kenne das von unserem Garten. Wir haben da so einen Holzzaun und hört man im Sommer die Wespen, wie sie da rumraspeln. Raspeln
auch in den Gartenmöbeln manchmal.
Genau. Aber
die suchen sich das. Ja, und es ist auch so, also Totholz ist... Das klingt irgendwie erstmal blöd, so totes Holz, ne? Aber es ist eigentlich, wenn man sich das vorstellt, so ein Baum verbringt irgendwie sein ganzes Leben damit, alles möglichst rauszuhalten an Insekten und Kleintieren und Pilzen und so weiter. Und wenn er dann stirbt, dann beginnt da sozusagen so eine neue Phase, dass es anfängt mit Pilzen, die da mit ihren feinen Haarwurzeln irgendwie durch die Rinde brechen und UV-Strahlung, die so nach und nach das Holz weicher sozusagen macht, dann kann es erst als Rohstoff genutzt werden von Wespen. Und dann geht das so Generation für Generation, dass so irgendwie erst Käfer reinkommen und Fraßgänge machen und dann manchmal auch in den Fraßgängen dann wieder andere Tiere und andere Kleinorganismen drin sitzen. Das heißt, da ist sozusagen der Startschuss für so ein ganz neues Ökosystem, sobald Holz dann zu Totholz wird.
Und was auch total wichtig ist, was ich tatsächlich lange nicht wusste, ist, dass es Unterschied macht, ob es ein waagerechtes Totholz ist oder ein senkrechtes. Weil es sind unterschiedliche Wildbienen oder überhaupt Insekten, die in diese unterschiedlichen Strukturen gehen. Also liegende Stämme gehen ganz andere Tiere rein als entstehende Stämme. Also das ist zum Beispiel auch gut, wenn man im Garten versucht, beides anzubieten.
Genau, das wäre nämlich eine Frage gewesen. Ich habe letztes Mal gesehen, da hat eine auf Instagram, da folge ich vielen, die naturnahe Gärten machen, hat da so ein schönes altes Wagenrad genommen und da so ein Holzregal von gemacht. Nicht, weil sie das Holz benutzen möchte als Feuerholz, sondern eben so als bisschen Sichtschutz und als Wildbienenhaus oder Käfer oder wer auch immer da dann einzieht. Aber dann wäre es auch gut, wenn man tatsächlich noch so ein paar Stämme aufrecht hinstellt oder stehen lässt einfach. Im Idealfall hat man alte Bäume, die schon so genutzt werden. Genau. Oder wenn man das nicht hat. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist spannend.
Ja, und da muss man sich also auch in dem Sinne keine Sorgen machen, wenn man jetzt ein Stück Totholz hat, ob man das dann genau an der richtigen Stelle im Garten, im richtigen Winkel angebracht hat und so weiter. Sondern da ist so ein bisschen auch so, viel hilft viel und vielfältig hilft auch viel. Mhm. Also wenn man verschiedenes Holz hat und man legt es dahin und manches liegt im Schatten, manches in der Sonne, manches steht, manches liegt, so, da kann man so ein bisschen einfach mal ausprobieren, mal gucken, was passiert.
Und wenn das alles jetzt nass wird, ist es nicht schlimm?
Ja, das ist ja im Wald auch so, also genau, in der Natur auch so, genau. Ja.
Genau. Also wichtig ist für die Wildbienen, dass es in der Sonne ist tatsächlich.
Ja.
Und möglichst nicht so viel Wind. Das ist hier so ein bisschen das Problem. Deswegen sind die, glaube ich, nicht so besiedelt, unsere Löcher, die wir da schön reingebohrt haben, weil es hier immer windig ist. Und also die haben es gerne windstill, möglichst auch ohne Bewegung. Also wenn man so was Rumwackelndes hat, da gehen die zum Beispiel nicht so gerne rein. Und im Schatten gehen sie halt auch nicht rein. Also deswegen, das trocknet dann ja auch sofort ab.
Genau, die Brut muss es warm haben, im Prinzip, ne? Genau. Jetzt haben wir schon viel über Wildbienen gesprochen. Was gibt's denn hier sonst noch so? Wir müssen
an Insekten.
Über, und an Bestäubern halt auch,
an
ne?
An Bestäubern, ne? Ja.
Man denkt immer an Bienen, aber gibt's da noch viel mehr? Was gibt's da noch?
Also wichtig ist zu wissen, dass also Wildbienen einen Großteil der Bestäubung übernehmen. Das wissen die meisten nicht. Dazu gehören die Hummeln. Das sind einfach auch die bekanntesten Wildbienen. Die Honigbiene ist ja sozusagen ein Haustier, landwirtschaftlich genutzt. Ne? Die wird gepimpert, die wird gefüttert, die hat medizinische Versorgung, die übernimmt gar nicht so viel. Man denkt das immer, dass die irgendwie den Hauptteil der Bestäubung übernehmen. Das machen die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent machen die Wildbiene? 70-80%, glaube ich. Dann gibt es natürlich die Schmetterlinge. Die also im Grunde kann man sich alle Tiere, die auf Blüten gehen, bestäuben. Ob das normale Stubenfliege ist, ob das eine Wespe ist, ob das die Schmetterlinge sind, ob das irgendwelche Käfer sind, die darüber krabbeln, die Ameisen, die schleppen ja alle Pollen mit sich dann. Also die gehen auf eine Vögel im Grunde auch. Ne? Also die haben ja die Pollen dann irgendwie an den Beinen, am Körper und tragen die zur nächsten Blüte. Und damit ist schon die Bestäubung passiert. Also im Grunde alle blütenbesuchenden Insekten und Vögel sind Bestäuber.
Genau. Und da gibt es dann zum Beispiel sowas wie die Gartenschwebfliege, also so Schwebfliegen, die man ja irgendwie hat man im Kopf, okay, das ist die eine, die so aussieht wie eine Wespe, aber keine ist. Ne?
Genau, ja.
Aber da gibt es auch zig verschiedene, die eben dann auch solche Funktionen erfüllen. Da gibt es auch ganz spezialisierte, also meinetwegen die Glockenblumen-Scherenbiene, die an Glockenblumen geht. So. Und da gibt es dann, also wenn man sozusagen einmal in diese Artenvielfalt eintaucht, eben auch ganz viele Arten, die sozusagen sich ein, zwei, drei Familien oder Pflanzengruppen nur raussuchen und für die zuständig sind und auf die auch ganz toll anfliegen. Und weil das einfach so eine riesige Vielfalt ist, ist da habe ich dann auch alles abgedeckt irgendwie. Und dann gibt es Mücken auch noch und man denkt irgendwie bei Mücken und auch bei Wespen denkt man immer an die einen, die einen stechen und
nerven.
Die Kinder erschrecken so, genau. Aber es gibt eben auch viele verschiedene Mücken außerhalb der Stechmücke, die Bestäuberfunktion erfüllen. Genauso ist das mit den Wespen auch. Also da gibt es immer noch viel mehr als die eine Art, die man dann kennt. So.
Genau, deswegen ist es ja auch wichtig, Vielfalt im Garten zu haben an Pflanzen. Also jetzt nicht nur ein Lavendelfeld, wo die draufgehen, Hummeln und so, die sich die überall eigentlich irgendwie klarkommen. Und was ich auch immer ganz spannend finde, sind ja auch die Nachtfalter, die auch viele Leute vergessen, weil es ja gar nicht so viele Blüten gibt, die sich abends noch öffnen oder noch offen sind und
nachts
auch.
Also Nachtkerze zum Beispiel. Ne?
Ja, genau. Und da denkt man nicht dran, man sieht ja immer nur die Motten im Licht und denkt, ach, das ist ja auch nicht besonders hübsch.
Ja, die bestäuben auch.
Aber genau.
Was ich nochmal wichtig finde, ist auch, dass man überlegen muss, dass also das Problem, was die Wildbienen haben, ist, dass die sehr spezialisiert sind. Hat gerade Thies schon gesagt, ne? Es gibt welche, die gehen nur auf Glockenblume. Es gibt welche, die gehen nur auf irgendwelchen Nelken. Das ist halt, die gibt es natürlich nicht überall. Das heißt, die haben einfach das Problem, dass sie einfach dann nur in bestimmten Gärten sind. Und wenn man so bestimmte Pflanzen hat, wie beispielsweise Glockenblumen, die man einfach anpflanzt, dann hat man schon was für diese Tiere im Garten. Und so gibt es so ein paar Pflanzen, die sehr, sehr gut für Wildbienen sind. Und wenn man die anpflanzt, oder die Skabiose zum Beispiel, ne, die Witwenblume, die ist auch für ganz viele Tiere ganz, ganz toll. Oder hier der, wie heißt der noch? Der blaublühende, die wir da auch da hinten haben, diese riesengroße.
Wir gucken gleich mal nach.
Meinst du Dauerlein? Oder?
Nein, Dauerlein meine ich nicht.
Der eine blaublühende.
Ja. Das ist immer schön. Mir fällt das auch manchmal nicht ein.
Mhm.
Alles gut. Ach, Natternkopf.
Natternkopf, ja. Doch, den meine ich. Ach, da ist er, genau, hier, der Natternkopf. Also der ist eben auch für ganz, ganz viele verschiedene Wildbienen tatsächlich, das ist eher so einer, der nicht nur für eine Art, aber die Glockenblume ist eben tatsächlich nur für eine, ein, zwei, drei Wildbienenarten. Aber es gibt da auch wieder unterschiedliche Glockenblumenarten. Also man kann sich so bestimmte Pflanzen merken. Wenn man die im Garten hat, ist das gut für Wildbienen.
Aber wie schnell siedeln die sich denn an? Ich meine, hier gab es vorher nichts. Jetzt habt ihr hier ganz viel gemacht. Wie schnell geht das, dass dann auch wirklich die Glockenblumenscherenbiene um die Ecke kommt?
Tatsächlich sehr schnell.
Also, wo kommen die denn her?
Genau, das ist so ein bisschen, also es hängt von Art zu Art ab. So, gerade bei Wildbienen gibt es dann auch welche, die sind nur ein paar Millimeter groß, die fliegen nicht besonders weit. Das heißt, da dauert so eine Besiedlung etwas länger. Aber hier im Garten ist es zum Beispiel so, also wir hatten, als es hier anfing, Ende 2021, war hier nicht besonders viel an Vielfalt, würde ich mal sagen. Und jetzt hatten wir letztes Jahr eine Kartierung, wo wir gesehen haben, hier sind 70 blütenbesuchende Arten unterwegs ungefähr. Und das war im ersten Jahr noch weniger. Da hat man so gesehen, hier fliegt mal ein bisschen was, aber es war eher spärlich. Das heißt, es braucht manchmal so ein, zwei, drei Jahre. Und was da eigentlich ganz interessant ist, wenn man so ein Netzwerk quasi aus Gärten hat, dann können die springen und die nächste Generation kann dann wieder weiterfliegen und so. Das heißt, wenn man sehr isoliert irgendwo ist und man eigentlich meinetwegen in einer Überseestadt, wo irgendwie noch vor allem neue Häuser stehen und noch nicht so viel Garten ist und man baut da eine Oase, dann wird das ein bisschen länger dauern, bis da was vorbeikommt. Und je mehr um einen rum eigentlich schon was ist, was Mehrwert für Insekten hat, desto schneller geht das auch mit der Besiedlung. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen ausprobieren und gucken, um ehrlich zu sein.
Ja, also wir haben ja ein paar Biologen, die hier eben auch kartieren, und die sind überrascht, wie was hier schon eine Vielfalt von Insekten ist. Und eine Sache habe ich zum Beispiel vergessen, die auch bestäuben, nämlich Spinnen. Gehören ja nicht zu den Insekten, aber bestäuben auch, weil die halt überall rumkrabbeln. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Wespenspinne letztes Jahr gehabt, oder mehrere sogar, wo wir gedacht haben, wo bitte kommt die jetzt her? Weil hier drumherum ist Wasser. Da ist ja dieser Gitterrost, wo auch Wasser ist. Das heißt, die müssen sich vom Wind hier irgendwie herdriften gelassen haben. Und dann haben die sich niedergelassen, haben gemerkt, hier ist eine Struktur, die wir gut finden. Und haben da hier wirklich sich Nester gebaut. Und ich weiß nicht, ob sie sich jetzt hier auch vermehrt haben. Aber das ist ja auch eine Spinne, die echt schön ist, die man Menschen hier auch zeigen kann, die eben auch denken, Spinnen sind eklig. Die ist ja wirklich einfach mal richtig schön. Mhm. Und wir hoffen, dass die jetzt dieses Jahr wieder da ist. Also, dass die
jetzt, sich hier vermehrt. Jetzt musst du mich überzeugen, weil ich finde, ich gewöhne mich langsam an Spinnen, weil ich mich versuche, überall im Garten ist alles okay, was da ist. Ja. Und ich setze sie auch raus, wenn sie drin sind. Aber schön finde ich sie nicht. Warum ist die Wespenspinne denn so schön? Ich kenne die nicht.
Die ist schön, weil sie schwarz-weiß gelb geringelt ist tatsächlich. Okay. Also die ist gestreift. Mhm. Relativ groß, ungefähr so. Und die macht ganz besondere Netze. Die macht solche, so wie so ein Reißverschluss in der Mitte. Das sind so Strukturen in dem Netz drin, die wie so ein Reißverschluss sind. Also ein bisschen so dickere Streifen. Und die Spinne an sich ist wirklich einfach eine schöne Spinne. Und da muss man keine Angst haben. Also Zitterspinnen so, die wackeln immer hin und her. Die Wespenspinne, die bleibt einfach auch in ihrem Netz. Und Spinnen sind ja unfassbar nützlich. Die fangen halt auch Tiere, die wir doof finden, wie Mücken und Fliegen und so weiter. Ne? Also das sind einfach total nützliche Tiere, aber ich kann es verstehen, im Haus mag ich sie auch nicht so gerne. Ich setze sie dann ins Lupenglas und bringe sie raus. Aber hier draußen finde ich, also stören mich Spinnen irgendwie überhaupt nicht.
Und gibt's die, ist die selten in Bremen? Oder?
Ja, also Wespenspinnen würde ich sagen, ist relativ selten. Jetzt nicht vom Aussterben bedroht, aber schon relativ selten, ja. Genau. In der Lüneburger Heide gibt es sie ganz viel. Aber hier sind eher nicht so die Strukturen. Die brauchen einfach ein etwas höheres Gras. Ja, okay. Und das, genau, das haben die hier eben nicht.
Das ist oft so, dass in den Städten, wenn es alles sehr, sagen wir, gut gepflegt ist, ne, und also sehr gründlich alles kurz gehalten ist und so weiter, dann verschwinden eben die Arten, die sowas brauchen jetzt wie die Wespenspinne, die eigentlich sich irgendwo zwischen Pflanzenteilen, die so ein bisschen höher wachsen, geschützt einnistet erst. Die kommen dann natürlich nicht. Und das ist auch sowas, was man super im eigenen Garten machen kann. Einfach mal so ein bisschen wachsen lassen. Ne?
Ja.
Und einfach mal so, zumindest wenn man das noch nicht im ganzen Garten machen möchte, irgendwie in Teilen des Gartens, so der Natur so ein bisschen Raum und Zeit geben. Mhm. Und mal gucken, was dann eigentlich passiert, so was sich da ansiedelt. Also kann man auch vorher nicht so genau wissen. Aber irgendwas wird da schon kommen.
Und ich finde, das ist auch was für die Faulheit. Ne? Es gibt so eine Regel, dass man möglichst im Mai nicht mähen soll.
Mähfreier Mai.
Genau, mähfreier Mai. Und das ist ja ganz angenehm, dass man dann sagt, ey, jetzt Mai kann ich jetzt einfach mal die Natur genießen, leg mich im Garten, guck, was kommt. Und dann im Juni, irgendwann Mitte Juni oder so, mähe ich dann wieder. Und das ist ganz toll, einfach weil dann wirklich mal Pflanzen zur Blüte kommen, die im Gras sind, im Rasen sitzen, die normalerweise nie die Chance hätten, mal zu blühen.
Ja.
Und aber was, das wollte ich noch mal sagen, weil du eben sagtest, die Fläche von Gärten, das ist ja wirklich, wenn man alle Gärten zusammennimmt, plus Parks, es ist eine Riesenfläche, das ist mehr als jeder Nationalpark. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es auch darauf ankommt, wie die Gärten bewirtschaftet werden. Nicht jeder Garten bringt was für Insekten. Und das ist eben das, was wir hier auch zeigen wollen, dass man möglichst heimische Arten pflanzt. Dass zum Beispiel sowas wie Forsythien, nicht Cotinus, wie heißt das andere, irgendwie Kirschlorbeer, die bringen gar nichts. Also das ist überhaupt nichts für die Insektenwelt. Die sehen vielleicht schön aus, aber bringen ökologisch nichts. Kein Nektar, gar nichts, sind steril. Und also Kirschlorbeer vergiftet sogar auch den Boden. Also dann wächst dann auch nichts anderes mehr. Und dass man möglichst einfach blühende Rosen beispielsweise nimmt oder wenn man Stockrosen hat, die gibt's ja auch gefüllt blühend. Bei den gefüllt blühenden sind die Staubblätter umgewandelt in Blütenblätter. Da ist kein Nektar, nix. Also dass man diese einfach blühenden Pflanzen nimmt und eben auch Pflanzen, die nicht das ganze Jahr über blühen. Das gibt es zwar und es gibt ja auch Rosen, die es ganz ganze Jahr über blühen, die trotzdem Staubblätter haben. Aber ich denke zum Beispiel jetzt an Geranien. Das sind ja alles Klone. Das ist ja eigentlich, das ist ja aus einer Pflanze Stecklinge genommen und dann werden die vermehrt und die bringen auch gar nichts. Also so ein Balkon, wo nur Geranien sind oder Fuchsien, da ist überhaupt nichts für die Insekten. Genau. Und dann kann man ja sagen, Mensch, es gibt Stauden, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Und dann pflanzt man eben solche Stauden, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Und wenn dann mal 2, 3 Geranien dazwischen sind, ist ja völlig okay. Aber dass man trotzdem noch was anbietet, wo eben Nektar zu holen ist.
Ja, ich glaube, die Krux für viele Menschen ist, dass sie halt A, was Pflegeleichtes haben wollen, viele nicht viel Zeit haben. B, man kennt sich nicht damit aus. Man nimmt das, was man im Gartencenter irgendwie findet, das, was im Februar schon schön blüht, damit man schon mal was Buntes hat. Und ich glaube, Unwissen ist oft so ein Faktor und ich finde es selber auch ein bisschen schwierig, auch zu schauen, was finde ich denn überhaupt schön an Pflanzen. Mhm. Königskäse zum Beispiel finde ich nicht so schön.
Ah, okay, ja.
Also die haben wir nicht im Garten, aber ich mag nichts, was so riesige Blätter hat, außer Funkien. Die finde ich großartig, aber alles andere irgendwie nicht. Vielleicht gewöhne ich mich dran, aber ich glaube, viele Menschen müssen auch ein bisschen ausprobieren und gucken, was einem auch so ein bisschen gefällt. Und da sind wir beim Thema Kirschlorbeer. Das geht ja jetzt auch gerade seit ein paar Wochen durch die Medien. Mhm. Ich glaube, in der Schweiz soll der verboten werden. Da ist ja der im Sommerflieder schon verboten, weil der ja auch ein invasiver Neophyt ist, also eine nicht heimische Pflanze, die andere Pflanzen, heimische Pflanzen, verdrängt. Und das ist, glaube ich, das Problem, über das wir einfach ganz oft reden müssen.
Genau.
Das heimische Wildstauden sind da, glaube ich,
ja, also Faktor. Genau, dieser Neophytenbegriff ist ja sozusagen die Pflanzen, die seit, ich glaube, 1492, also so seitdem eigentlich Amerika entdeckt wurde von uns Europäern, Pflanzen, die seitdem hier irgendwie hergekommen sind. Das heißt, in den letzten 500 Jahren neu dazugezogen sind. So. Und das klingt erstmal nach einer langen Zeit, aber es geht ja bei diesem Konzept darum, dass es eben nicht Pflanzen sind, die hier im ursprünglichen Ökosystem, was es hier in Nordwestdeutschland zum Beispiel gab, vorkommen. Und manche Pflanzen davon halten das hier nicht so besonders gut aus und verschwinden dann ganz schnell wieder. Andere finden das hier ganz super und können dann auch sehr dominant sein. Und genau, oft ist das Problem daran, also manchmal ist das Problem daran, dass sie hier für die heimische Insektenvielfalt einfach nicht so viel zu bieten hatten. Wir hatten das eben schon, dass Insekten ja oft auch spezialisiert sind auf bestimmte Pflanzen, die dann mit den neu dazugekommenen Pflanzen gar nicht so viel anfangen können. Und manchmal ist eben das Problem, dass sie sich doll ausbreiten und einfach die Pflanzen, die da sind, verdrängen, was dann die Vielfalt reduziert. So.
Ja.
Das kann man hier an der Weser auch gut sehen. Ne? Da breitet sich ja diese, also Herkulesstaude ist ja, glaube ich, auch vielen ein Begriff.
Mir tatsächlich nicht.
Herkulesstaude ist ein riesengroßer Doldenblüter. Der sieht im Grunde aus wie Giersch von der Blüte oder Wiesenkerbel. Aber eben riesig und die haben halt so Brennhaare. Also die sind wirklich gefährlich tatsächlich. Kann man sich richtig dran verbrennen. Aber dann gibt es dieses Impatiens. Ich weiß nicht, wie heißt die auf Deutsch? So eine rosa blühende.
Springkraut,
genau. Ne?
Sieht man in Wäldern ganz viel.
Weil und die wächst hier auch so. Das ist halt zum Beispiel so ein Neophyt, der wirklich andere Pflanzen verdrängt. Knöterich, dieser komische, wie heißt der?
Vogelknöterich.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Diese riesengroßen Stängel. Also das ist echt das Problem, weil die in diesen Steinen sitzen.
Kriegt man nicht raus.
Kriegt man die irgendwie auch nicht raus. Ne? Ja. Im Garten kann man sie relativ leicht dann irgendwie rausrupfen.
Ja.
Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, wobei es Neophyten gibt. Also die Sonnenblume ist ja, wenn man so will, auch eine. Aber die ist kein Problem, weil sie eh nur einjährig ist. Die verdrängt halt nichts anderes. Man muss halt einfach gucken, welche aggressiv sind.
Genau, welche unterdrücken das Wachstum von anderen Pflanzen.
Genau.
Das ist das Problem.
Ja, das ist das Problem. Und zu den Staudenzusammensetzungen wollte ich gerade nochmal sagen, weil ich gerade überlegt habe, was kann man Menschen sagen, wenn die sagen, Mensch, ich möchte gerne meinen Garten insektenfreundlich gestalten, aber welche Stauden soll ich nehmen? Also in Baumärkten in der Regel findet man die normal, also findet man solche Pflanzen nicht. Vielleicht mal vereinzelt, dann hängt da ein Schild dran, bienenfreundlich, das gibt's mal. Aber das, wenn man wirklich mal so eine Zusammensetzung sucht, also da kann man im Internet, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Da gibt es richtig so Pakete für Schatten, für also so, dass man wirklich für den Standort auch da was zusammengestellt hat. Ansonsten halt wirklich gute Gärtnereien. Da hast du wahrscheinlich eher jetzt ein paar, ich weiß nicht, ob wir das Werbe machen können. Sonst muss man das mal googeln.
Es gibt regionale Gärtnereien, genau.
Genau, also richtig, wo wirklich Fachkräfte auch arbeiten, die wirklich also richtige Fachmärkte, die wirklich auch Ahnung, in der Regel dann auch Ahnung haben und einen gut beraten können. Aber man findet im Internet auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn man dann insektenfreundlicher Garten eingibt oder BUND, machen wir mal Werbung für euch oder für uns, ich bin ja auch mit, da ist auf der Homepage vom Insektenschaugarten gibt es eine Pflanzenliste von allen Pflanzen, die hier gepflanzt sind. Wir haben ja hier verschiedene Beete, verschiedene Biotope, wenn man so will, Lebensgemeinschaften, und diese Beete sind dort aufgelistet und da sind die Pflanzen aufgeschrieben, die dort verpflanzt sind.
Genau, und dann muss man auch sagen, man muss jetzt nicht anfangen und sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich möchte meinen Garten jetzt insektenfreundlich gestalten, was sind die besten 100 Pflanzen? Ne? Also mir ging das auch so, als ich hier angefangen habe, dass ich die meisten Pflanzen hier im Garten gar nicht kannte und dann so Woche für Woche irgendwie ein, zwei dazugelernt habe. Und ich glaube, man muss ja den Anspruch an sich selber gar nicht so hoch machen, sondern man sagt, ich finde irgendwie 5, 6 Pflanzen, die ich interessant finde. Wenn ich weiß, ich habe einen schattigen Garten, dann gehe ich in die Gärtnerei, frage nach Pflanzen, die irgendwie im Schatten klarkommen und die was für Insekten tun. Das muss gar nicht so kompliziert sein.
Oder heimisch einfach zu sagen, heimisch. Genau. Alle heimischen Pflanzen sind okay.
Sind erstmal gut, genau. Und dann pflanzt man die erstmal rein und guckt, dann habe ich Lust auf mehr. Also und geht da so mal Schritt für Schritt dran. Hier ist natürlich jetzt voll das Megaprojekt, in dem wir sitzen, wo irgendwie 150 verschiedene Arten eingepflanzt sind. Aber das muss nicht der Anspruch sein, für wenn man mal anfangen möchte damit.
Ne? Nee, genau. Man fängt erstmal klein an, sonst ist es ja auch so überwältigend. Ne?
Total, genau. Und dann pflanzt man die alle ein und nächstes Jahr kommen die dann und man weiß gar nicht mehr, was war. Also ich glaube auch für das eigene Gefühl von ich hab meinen Garten und ich tue da was und ich kenne mich da ein bisschen aus, ist es auch einfach schöner, mit ein paar Pflanzen anzufangen und dann im nächsten Jahr noch ein paar und das so Stück für Stück zu machen.
Es ist sowieso immer besser, mehrere von der gleichen Sorte oder der gleichen Art anzupflanzen, als nur eine und dann ganz viele.
Bringt nicht so viel.
Ne? Es sieht nicht schön aus, es ist einfach ein totales Durcheinander und es bringt auch nicht so viel. Aber mir fällt gerade ein, es gibt noch eine einfache Variante, nämlich einfach eine wilde Ecke im Garten lassen und gucken, was von selber kommt. Weil viele Pflanzen siedeln sich ja da, wo es passt, auch von selber an. Da muss man natürlich gucken, den Giersch sollte man dann vielleicht irgendwie nicht wachsen lassen und den Acker-Schachtelhalm. Brenne, genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Also Brennnessel, wenn man so eine kleine Ecke Brennnessel im Garten hat, also nicht nur eine, sondern vielleicht so ein kleines Grüppchen Brennnessel, die kann man auch sehr gut im Zaume halten. Also man reißt dann einfach ein paar Wurzeln wieder aus und dann ist die wieder die kleine Ecke. Die sind super wichtig, weil es einfach Schmetterlinge gibt, Pfauenauge, Tagpfauenauge zum Beispiel, der kleine Fuchs. Große Fuchs, glaube ich auch, die gehen nur auf Brennnesseln. Die Raupen sind ausschließlich auf diesen Brennnesseln. Und weil es fast keine Brennnesseln mehr gibt, gibt es einfach von diesen Faltern auch nur noch sehr wenige. Und das sind nun gerade Falter, die auch, glaube ich, für viele Menschen so der Inbegriff des Frühlings, des Sommers sind. Und plötzlich sieht man sie nicht mehr. Also das, also Brennnesseln sind super großartig eigentlich. Man kann daraus Tee machen, genau, ne? Irgendwie Salat draus machen und Giersch eigentlich auch. Aber er ist halt nur einfach sehr ausbreitungsfreudig. Ja.
Genau. Und ich finde auch Brennnesseln sind eigentlich nochmal so ein gutes Beispiel auch für dieses Ding, dass man manchmal seinen Blick nochmal so ein bisschen neu einstellen muss irgendwie. Also man hat Brennnessel, es tut weh, so. Und dass, wenn man dann anfängt, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich gut für die Natur, dass man nochmal so ein bisschen guckt, was sind dann eigentlich so spontane, negative Gefühle, die ich mit manchen Pflanzen habe. Und so, woher kommen die eigentlich?
Genau.
Also wir hatten das hier zum Beispiel auch das im Garten, dass wir über den Winter so Stängel von Pflanzen stehen lassen. Also das heißt, abgestorbene Pflanzen, die verblüht sind, die haben wir jetzt im Frühling einmal weggeräumt, um so ein bisschen Platz zu machen. Aber da kamen auch manche Leute und waren, boah, sieht das verwildert aus bei euch. Und das war dann genau so ein Ding. Das ist für Insekten total gut. Die überwintern da teilweise drin oder haben da auch
Vögel, ne? Die Samen.
Vögel, genau.
Genau. Also das heißt, das ist so, da gibt es auch Studien, dass wenn man das lässt, dass dann im nächsten Jahr im Frühling der Ausflug von Insekten einfach deutlich mehr ist. Was natürlich auf den ersten Blick erstmal nicht in dieses Bild vom feinen, gepflegten Garten reinpasst.
Das ist es, ne? Da muss man halt umdenken. Aber wenn man zum Beispiel auch Igel im Garten haben will, dann braucht man auch Unordnung.
Genau, ja. Und dann auch dieses Unordnung ist ja auch so ein erstmal so ein negativ konnotierter Begriff, ne? Der aber eigentlich erstmal Natur macht sich das ja so. Ne? Da gibt es eigentlich keine Unordnung.
Nein.
Wir hatten hier,
alles gut.
Wir hatten hier, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber wir haben hier ein Gebiet, das nennt sich Bruchwall oder eigentlich so ein Bruchsteinwall, genau. Und das ist eigentlich so ein Steinhaufen mit so ein bisschen Erde dazwischen, wo wir ein paar Pflanzen angepflanzt haben. Und da hatte ich das am Anfang, also im ersten Jahr hier, wo es alles noch am Kommen und erstmal sich zurechtfinden war, Leute, die hier standen und meinen so, ey, das ist echt typisch deutsche Handwerker, so angefangen und liegen gelassen. Und das war genau in diesem Bruchstein, weil war dann ein Hohlraum, wo wir im ersten Jahr ein Hummelnest hatten.
Cool.
Also das war genau so dieses, da hat die Natur sich die Lücke gesucht und gefunden. Mhm. Und das, was wir gehofft haben, ist sozusagen da auch in Erfüllung gegangen. Das heißt, das war dann genau eins der Habitate, die am besten angenommen wurde.
Und auch relativ schnell. Ich meine, also
Hummeln,
das Hummeln sich ansiedeln, ist tatsächlich relativ schwierig, weil die sind ziemlich wählerisch, wenn ich das richtig weiß. Mhm. So, also ich kenne das wie ein Mäuselöcher zum Beispiel, also eine bestimmte Hummelart.
Genau, und da war das dann ein Stein, der irgendwie so lag, dass da drunter gerade ein bisschen Erde irgendwie einen Hohlraum gebildet hat. Und also das ging dann ganz einfach, wir haben uns da ganz glücklich geschätzt. Und das ist, glaube ich, genau dieses Ding, dass man manchmal nochmal mit so ein bisschen anderen Augen gucken muss. Ne?
Ja.
Naja, und das ist auch zum Beispiel so eine Sache, so, dass man so eine kleine Ecke im Garten einfach so ein paar Steine hinschmeißt.
Ja, genau.
Also und dann
die Sonne fällt, kommt dann
ja genau ja ja oder eine, die Kröten setzen sich da auch rein und alle diese Tiere, ob das jetzt Krötenspinnen, irgendwelche Larven von Marienkäfern, von Florfliegen, das sind ja die besten Insektenvertilger. Also wenn man diese Tiere frühzeitig im Garten hat, weil man die Stängel zum Beispiel stehen gelassen hat, die fressen ja die ganzen Blattläuse zum Beispiel auf.
Genau.
Und dann hat man schon weniger Probleme mit Blattläusen.
Genau.
Und wenn man diese Insekten hat, dann kommen auch die Vögel. Und das sind auch die besten Blattlausvertilger, die ganzen Meisen, ne? Blaumeise, Kohlmeise. Die fressen unfassbar viele kleine Insekten, die wir als Schädlinge betrachten und die halt an den Pflanzen rumnagen.
Die sind eigentlich nur Ernährung für die Tiere.
Ja, genau. Ja, und wenn man dann sozusagen der Natur da so ein bisschen den Zeit und Raum gibt, um sich da zu entwickeln, dann stellt sich sowas auch ein. Ne? Wenn das immer alles fein ordentlich ist, dann sind die Insekten nicht da, die eigentlich die Blattläuse essen sollten. Dann können die Blattläuse sich vermehren. So, und dann muss man sich ganz viel Mühe geben, den Blattläuse in den Schach zu halten. Und wenn man dann aber noch mal ein Jahr warten würde, dann würden schon die ersten Fressfeinde kommen. So.
Genau, ja. Ich habe auch immer den Kampf gegen die Blattläuse einfach. Also was ist Kampf? Ich habe versucht, die mit Wasser abzuspritzen.
Ja.
Japanischen Ahorn, weil das tat mir so weh.
Aha.
Und dann nach 3 Wochen haben wir halt, also friss oder stirb.
Ja.
Und dann kamen die Meisen und die Marienkäfer, die kamen dann alle und zack,
dann
der
Frist.
Ahorn sieht schöner aus als je zuvor. Also,
ja, cool, das Problem ist doch eigentlich eine schöne Erfolgsgeschichte.
Das ist
eine
total schöne Erfolgsgeschichte.
Ja, es pendelt sich dann irgendwie auch sowas ein. Ne? Also ich glaube, die meisten Menschen haben im Moment sehr große Probleme mit Schnecken.
Hab ich auch.
Nacktschnecken sind, glaube ich, gerade unfassbar viele, weil der Winter so mild war.
Und
ja, und nass, genau. Und jetzt habe ich bei mir im Garten jetzt schon sehr lange, ich habe ja schon sehr lange so einen ökologisch oder biologisch angelegten Garten mit ganz vielen verschiedenen Stauden und insektenfreundlich und so weiter. Und ich habe ganz viele diese Tigerschnägel. Das
die
sind so
auch,
kleine,
ja,
genau.
Ja.
Und die sind super, weil die fressen die Schnecken an.
Ja.
Aber auch richtig, die fressen aber auch die Großen. Die gehen
ja
die auch räuberisch an.
Ach so, tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die fressen nur die Eier.
Nee, tatsächlich, letztens hatte ich so Töpfe weggenommen und da war so ein schon recht großer Tigerschnägel und der hing an einer etwas kleineren Nacktschnecke. Und da habe ich gedacht, ich lasse euch mal zufrieden. Und dann war die Nacktschnecke irgendwann weg. Und der hat die räuberisch, weil er vielleicht nichts anderes gefunden hat, keine Ahnung.
Nein,
die Schnecke nicht so gut aus, aber
ist doch super. Also daran merkt man, dass es tatsächlich irgendwie so auch im Gleichgewicht ist, wenn man so ein bisschen laufen lässt. Also nicht so eingreift die ganze Zeit, ne? Dass vieles sich dann von selber auch reguliert.
Aber ein bisschen eingreifen muss man ja, wenn wir zum Beispiel, ich meine, wir hatten jetzt einen nassen Winter, aber möglicherweise kriegen wir wieder einen heißen Sommer. Wie viel muss man denn so einen insektenfreundlichen Garten überhaupt gießen, wenn da heimische Wildpflanzen?
Also es kommt natürlich auf den Standort an. Also wir haben hier jetzt einen extrem trockenen, windigen Standort. Ja. Hier knallt die Sonne, hier ist überhaupt kein Schatten, hier ist Wind. Wir haben hier jetzt halt einen Boden, der extra dafür da ist, möglichst wenig Nährstoffe auch, damit wir hier nicht so viel mit Probleme mit Unkraut haben, damit möglichst wenig Unkraut kommt und die Pflanzen entsprechend dafür ja auch angepflanzt sind. Das sind eben auch Pflanzen, die mit Trockenheit klarkommen. Das heißt, wir müssen hier nicht so viel gießen. Wenn man natürlich einen Garten hat, wo normale Gartenerde ist, wo Pflanzen sind, die eben mehr Wasser brauchen, ja, dann muss man halt schon mal gießen, klar. Aber wichtig fürs Gießen ist, dass man halt entweder morgens früh oder abends spät gießt. Besser morgens, weil abends ist wieder das Problem mit Schnecken in der Nacht.
Ja.
Wenn der Boden feucht ist, die Blätter, dann gehen die gerne auf Pirsch. Also morgens ist noch am besten, was natürlich für die meisten, die arbeiten, eher nicht möglich ist. Aber mulchen, super wichtig.
Mulchen heißt Rindmulch oder sowas oder Grasschnitt?
Ja, Rindmulch. Ich mache einfach Grasschnitt legen um die Rosen zum Beispiel herum. Dann bleibt der Boden feucht. Ne? Also man kann, oder Blätter, also irgendwie, oder es gibt ja auch aus Kokosfasern extra so Mulchplatten, die kann man auch hinlegen, kann man kaufen beim Baumarkt, glaube ich. Also dass man einfach den Boden bedeckt. Oder bei mir ist der Giersch, der bedeckt sehr schön den Boden. Dadurch ist bei mir kaum Erde, ich kann, muss ganz wenig gießen.
Das ist auch so ein Ding, also dass, wenn sich so ein Garten erstmal etabliert hat und man hat da Pflanzen, die schon ein bisschen höher stehen und man lässt sie auch ein bisschen höher stehen, dann hat das auch einen Einfluss auf das Mikroklima, also auch sozusagen die Feuchtigkeit und die Temperatur. Da gibt es einen kleinen Puffer direkt am Boden. Wir hatten das hier, als es hier neu war, der Garten, und alles gerade frisch eingepflanzt war, da hat man so dunkle Erde, auf der noch nicht viel wächst. Das heizt sich unglaublich auf. Mhm. Und das war letzten Sommer schon besser, da wuchs schon mehr. Und diesen Sommer ist irgendwie überall einfach schon so ein Grünbelag sozusagen.
Genau, wollte ich sagen. Ist echt wie so ein Teppich schon.
Und das hat zum einen, ist es ein Feuchtigkeitspuffer, und zum anderen wird da mehr von der Sonne auch reflektiert. Mhm. Und das heißt, es wird gar nicht so heiß. Und so kann eigentlich so ein Garten, der erstmal richtig steht, muss auch nicht mehr so viel gegossen werden. Aber gerade so in der Anfangsphase, wenn man jetzt Pflanzen kauft, es ist meinetwegen im Frühling oder man hat sie im Herbst eingepflanzt, da muss man sie schon angießen und muss man gucken, dass sie nicht im ersten Sommer direkt vertrocknen.
Genau, so. Das ist dann schon. Aber wenn wir natürlich auch ans Klima und an Wasserverschwendung denken, ist es natürlich wichtig, dass man auch Pflanzen nimmt, die auch damit klarkommen.
Ja.
Dass man nicht den ganzen Sommer Gießkannen durch die Gegend schleppt. A, es ist viel Aufwand, und B, es ist Wasserverschwendung am Ende des Tages.
Und dafür ist der Garten hier halt auch ein gutes Beispiel, weil man halt einfach hier gleich gucken kann, welche Pflanzen können mit Trockenheit zurechtkommen.
Genau.
Das sind ja alles hier Pflanzen, die Trockenheit abkönnen. Also Rosen zum Beispiel sind Tiefwurzler. Wenn die sich erstmal etabliert haben, dann muss man die auch nicht viel gießen. Beispielsweise. Und die ganzen Stauden, die wir hier haben, das sind alles Stauden, die eben Feuchtigkeit abkönnen. Hier auf der Trockenmauer sind das diese dickfleischigen Pflanzen, die Mauerpfeffer und so. Und die speichern ja auch richtig Wasser im Blatt. Also das ist hier, denke ich, kann man sich gut, wenn man so einen Garten hat, der eben eher sonnig ist, kann man hier gut gucken und das als Beispiel nehmen.
Ja, wir hatten das auch als Gegenbeispiel sozusagen. Wir hatten hier im ersten Jahr ganz viele Winterlinge, also sind so kleine gelbe Pflanzen, die im Februar, die total schön sind. Die hatten wir, waren hier die allererste Pflanze, und wir haben uns richtig gefreut. Mhm. Die ersten Blüten im Insektengarten, die sind jetzt kaum noch da, weil es einfach eben eine Pflanze ist, die eher im Waldrand und in Wäldern sozusagen vorkommt. Das heißt, da ist wirklich, muss man so ein bisschen nach den Standortbedingungen gucken und erstmal so seinen Garten anschauen und schauen, wie viel Sonne ist da eigentlich. Also ist es irgendwie so halbschattig, das ist ja dann so, das ist so ein paar Stunden am Tag, ich glaube irgendwie 4 bis 6 Stunden pro Tag, schon Sonne da ist. Oder ist es auch ganz schattig oder total sonnig, und danach dann einfach seine Pflanzen auch so ein bisschen aussuchen. Und hier ist es eben wirklich ein Extremstandort, was du schon meintest, ne? Durch die Hitze und den Wind sind es hier extreme Bedingungen. Und da kommt auch so ein bisschen noch dazu dann, dass man sich überlegen muss, vielleicht sind dann auch mediterrane Pflanzen gar nicht so schlecht. Also mit dem Klimawandel wird es ja auch einfach wärmer und man muss irgendwie mehr Hitzestress abkönnen. Und wenn man so an mediterrane Kräuter denkt zum Beispiel.
Thymian, Rosmarin.
Genau, das haben wir beides auch hier im Garten. Und macht sich beides gut.
Ich wollte gerade sagen, ich sitze hier und es riecht würzig.
Ja.
Ich würde fast, ich weiß nicht, ist es Thymian?
Also wir sind hier
in der Richtung.
Also der Thymian wächst da hinten. Wir haben so einen Thymian-Saum, der ist aber noch nicht so toll gekommen. Weiß nicht, was hier jetzt gerade so würzig ist.
Also irgendwas, irgendwie kommt immer so ein Duft rüber, wo ich denke, das riecht
ein bisschen wie... Ja, aber die Nelke da hinten vielleicht.
Ja.
Also wir haben hier auch Kugelkopflauch, der ist aber, der ist noch nicht da, genau.
Ja.
Also grundsätzlich, diese ganzen mediterranen Kräuter sind ja auch super für Insekten. Die sind nicht nur gut bei Trockenheit, sondern die sind für uns zum Essen. Da hat man so einen Mehrfacheffekt, ne? Mehrfachnutzen, sondern die sind ja auch von allen Insekten total besucht. Also die sind wirklich, wirklich toll. Und nur leider nicht so ganz, also manche jedenfalls nicht so ganz winterhart. Aber wenn man so ein bisschen Winterschutz drumherum macht, also mein Rosmarin zum Beispiel, seit Jahren überlebt der in der Kräuterspirale. Einmal ist er mir verfroren, da war er weg, da muss man halt mal neu pflanzen. Aber in der Regel ist es nicht mehr so kalt, dass die das nicht aushalten.
Ja, ich habe auch so einen Rosmarin, der ist auch jetzt durch die milden Winter, ich wohne an der Grenze hier zu Bremen.
Ja.
Das ist jetzt ein richtiger Busch, der blüht seit Februar bis jetzt durch. Ja. Ich weiß nicht wieso. Die Hummeln freuen sich, weil es das Einzige ist, was bei mir blüht aktuell. Das ist dann ja auch so eine Sache. Aber das muss man einfach mal ausprobieren, was so funktioniert.
Genau, das ist auch so ein Ding. Also, und es ist auch manchmal so, dass dann Sachen da wachsen, wo man sich fragt, wie kann das denn passieren? Ich hatte gerade ein Gespräch vor einer Woche mit einer Interessierten beim BUND. Die hat irgendwie einen Hinterhof, wo es komplett schattig ist, und sie hat da eine Himbeere wachsen.
Okay.
Die geht es total gut, und dann habe ich mal gegoogelt, und Himbeere ist eigentlich, mag sonnige Standorte, und aber dann habe ich mir gedacht, also wenn die da wächst, dann wächst die da. Also manchmal ist es dann auch suchen sich die Pflanzen da einen Platz und es passt irgendwie. Mhm. Das heißt, dass diese Standortbedingungen oft auch ein bisschen so Daumenregeln sind, Faustregeln.
Genau. Ja, Faustregeln, genau.
Aber lohnt sich schon. Also man erspart sich schon viel Frust, würde ich mal sagen, wenn man sich da so ein bisschen dran hält. Ne?
Genau, anfangen ein bisschen gucken und dann schauen, wie entwickelt sich das.
Ja, genau.
Das ist so. Und wir haben ja schon ein bisschen über natürliche Ordnung gesprochen und über Arbeit im Garten, Aufräumen im Garten. Bis April bitte nicht, richtig?
Ja, also wir haben ich würde sagen, März kann man anfangen, die Stauden, weil dann kommen ja schon die Stauden neu. Ja. Und wenn man die dann abmacht später, dann kappt man manchmal die Blüten. Also deswegen würde ich sagen, im März das Trockene abräumen. Und wir haben jetzt gerade eine Fortbildung gehabt bei einer Landschaftspflegerin, die sich spezialisiert hat auf so naturnahe Gärten. Und die sagte, sie legt die Stauden, Stängel, die alten, einfach hin. Das ist auch nochmal Beschattung für den Boden und die restlichen Samen, die da drin sind, die kommen auch raus und vielleicht säen sich wieder aus. Die Insekten, die da noch drin sind, die können dann auch rauskrabbeln. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir im Garten auch einfach mal gemacht. Das ist natürlich weniger Arbeit. Also man muss die nur umknicken so und dann bleiben sie liegen. Ja. Aber man muss natürlich tatsächlich, was Thies eben schon sagte, einfach so ein bisschen die Meinung, wie muss ein Garten aussehen, einfach ein bisschen überdenken. Mhm. Also ich finde es mittlerweile richtig schön, wenn es auch ein bisschen wild ist, weil es einfach natürlich aussieht. Mhm. Aber ich denke, viele Menschen denken immer noch halt, es muss super, super, ne, also Golfrasen und alles abgezirkelt. Der Rasen darf nicht ins Beet wachsen, im Beet die Erde ist zu sehen. Mhm. Aber solche Gärten machen wahnsinnig viel Arbeit.
Ganz genau.
Weil man jedes Gras da rauszupfen muss, weil man irgendwie ständig mähen muss. Übrigens Thema Mähen. Mähroboter, da sieht man ja irgendwie auch mittlerweile ziemlich viele. Also wenn man schon einen hat und es möchte, dass das wirklich ein ganz raspelkurzer Rasen ist, dann bitte nur tagsüber. Weil also nachts einfach Tiere da durchlaufen durch den Garten. Igel beispielsweise, die wirklich übelste Verletzungen davon tragen durch diese Mähroboter.
Ja.
Also ich denke wirklich, wenn man einen Garten so ein bisschen wild lässt, ist es weniger Arbeit tatsächlich.
Also ich glaube, manchmal ist noch so ein bisschen so das Mindset oder der Hintergedanke von so einem Garten als so eine Erweiterung vom Wohnzimmer irgendwie, ne? Also so, wie man sein Wohnzimmer ordentlich hält, halte ich auch den Garten ordentlich.
Ja.
Aber irgendwie ist es halt kein Raum, den man so clean halten. Also man kann ihn clean halten, aber macht man sich echt viel Arbeit mit und irgendwie.
Oder man muss Gift benutzen zum Beispiel.
Man muss Gift benutzen. Also es ist, man kann sich da, glaube ich, viel Ärger und so weiter ersparen, wenn man da so ein bisschen sein Gefühl für was ist eigentlich Natur und was ist auch schön und so diese Ästhetik. Viele Leute haben dann einen gepflegten Garten und fahren in Urlaub irgendwo hin, wo es dann
üppig blüht.
In Anführungszeichen exotisch und wild ist irgendwie, ne? Und wenn man sich denkt, ey, das, also ein bisschen was davon kannst du auch in deinen Garten holen.
Ja.
Und es wäre vielleicht am Ende sogar noch weniger Arbeit.
Man spricht ja auch nichts dagegen, einen Garten zwei zu teilen. Genau, dass man sagt, okay, also irgendwie meine Terrasse und das drumherum, das möchte ich wirklich gerne möglichst clean und möglichst soll schön aussehen und Erweiterung des Wohnzimmers. Aber ich lasse einfach ein paar Ecken oder die andere Hälfte des Gartens, wo es ein bisschen wachsen darf. Ein bisschen wilder zugehen darf, genau.
Und wo sich auch mal Pflanzen einfach versamen dürfen und wie hier die Königskerze durch die Gegend wandern kann.
Ja, genau. Und man muss halt einfach auch bedenken, die meisten Menschen mögen Vögel. Je mehr Insekten, desto mehr Vögel. Also wenn man die Insekten verbannt, sind keine Vögel mehr da. Oder die meisten Menschen mögen Schmetterlinge, wo keine Blüten sind, wo die halt oder Raupen sind, Pflanzen sind, wo die Raupen was zu fressen finden, gibt es eben auch keine Schmetterlinge mehr. Also das sind so ein paar Arten, weiß nicht, wo die Menschen in der Regel auch eine Beziehung zu haben.
Ja,
und dass man so klar macht, Mensch, es ist so einfach, die zu unterstützen, aber wenn wir das nicht machen, sind sie irgendwann weg.
Genau, ja. Und das ist ja leider, beginnt ja leider. Ja, oder hat schon lange begonnen.
Ist schon lange im Zuge, ja.
Ja, das stimmt. Ja, Doris. Das war ein schönes Gespräch. Wir schauen uns ja gleich noch mal ein bisschen um. Ihr zeigt mir gleich noch mal ein paar schöne Sachen. Die können wir im Podcast ja leider nicht zeigen.
Ja.
Aber ich freue mich sehr. Das ist ein tolles Projekt. Ich finde es großartig. Ich
finde
es wirklich schön und sehr spannend. Und hoffe, dass es weiterhin so gut läuft.
Ja, vielen
Dank.
Viele
Menschen kommen, sich das angucken, zu den Führungen kommen.
Genau, es ist ja sowohl, es gibt halt Führungen, wo man sich anmelden kann, die regelmäßig stattfinden, von Ehrenamtlichen durchgeführt. Also das, finde ich, kann man auch nochmal hervorheben, dass es wirklich Leute sind, die das in ihrer Freizeit machen und aus irgendwie Naturinteresse zusammenkommen und sich hier um so einen Garten kümmern. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nee.
Und dazu ist der Garten auch einfach geöffnet. Also man kann hier reingehen und sich das alles mal anschauen und manchmal sind hier irgendwie Familien mit ihren Kindern, die hier ein bisschen durchlaufen und manchmal, hier war auch mal eine Radtour, die hier eine Pause gemacht hat, irgendwie ja. So eine Gruppe von 15 RentnerInnen so. Das finde ich auch total schön. Also wenn es einfach auch so als ein Ort genutzt wird von, ach, das wäre nett. Und wenn dann, also wenn man dann reinkommt und denkt, ach, was ist das denn für eine Pflanze? Dann hat man irgendwie direkt so einen ersten Anknüpfpunkt für, vielleicht könnte ich das mal mitnehmen nach Hause. Also einfach mal vorbeischauen, das war die Devise.
Ja, das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Genau. Ich danke euch herzlich für das Gespräch.
Danke auch.
Vielen, vielen Dank.
Auch das Gespräch mit Doris und Thies gibt mir Hoffnung und Zuversicht. Wie bereits in Folge 4 der Gartenhelden, in der ich mit Silke Brünn über die Hilfe für Wildbienen gesprochen habe. Auch im kleinsten Garten oder Balkon können wir den Insekten helfen. Und wenn jeder das tut, was er kann und möchte, ist schon einiges gewonnen. Wie Doris und Thies schon gesagt haben, es hilft, sich schlau zu machen. In Fachbetrieben, wenn es um heimische Pflanzen geht. Oder in Büchern zum Thema. Den eingangs zitierten Biologen Dave Golson kennen Sie vielleicht noch von Folge 4. Dort habe ich ihn bereits einmal zum Thema Wildbienen erwähnt. Heute möchte ich Ihnen allerdings ein anderes Buch von ihm ans Herz legen. Stumme Erde. Warum wir die Insekten retten müssen. Dort erklärt er, wie wichtig Insekten sind. Für uns, für die Tierwelt, für die Erde allgemein. Er erklärt auch, warum sie sterben. Wie die Zukunft aussehen kann. Und was wir tun können, um ihnen zu helfen. Was ich so gerne an den Büchern von Dave Golson mag, er zeigt die Probleme auf, erklärt sie, ist dabei aber immer hoffnungsvoll und lösungsorientiert. Einen Link zum Buch schreibe ich Ihnen deshalb in die Shownotes. Dort finden Sie auch meine Kontaktdaten. Haben Sie Fragen zum Thema insektenfreundliches Gärtnern? Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast auf den Streaming-Plattformen abonnieren und sich kurz Zeit für eine Bewertung nehmen. Weitere Informationen zum BUND Bremen und zum Insektengarten finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden erscheint wie gewohnt am Montag in 2 Wochen, am 1. Juli. In der 7. Folge spreche ich mit Dorothee Meyer und Gernot Riedel vom NABU über das Gärtnern auf dem Balkon. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind, wenn es Zeit für die Gartenhelden wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.